Grundsätzlich möchte die Europäische Union, dass wir unsere Wirtschaft in Europa transformieren und wir weltweit auch Marktführer in Technologien sind in dieser Hinsicht. Und da gibt es eine Bandbreite an Gesetzesvorgaben dazu. Eine ist jetzt die Berichterstattung, die CSRD. Es gibt aber auch viele andere. Deshalb ist es grundsätzlich wichtig, dass wir uns mit dem Thema ESG als Governance auch auseinandersetzen. Wie verankere ich das im Aufsichtsrat, im Vorstand, in der Geschäftsführung, in Abteilungen, um all diese regulatorischen Fragestellungen in den Griff zu kriegen.
Lyndonk Insights, Digital Consulting und Audit, ein Podcast von Lyndonk und Hoffenfelder.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Lyndonk Podcasts. Ab dem Jahr 2024 gelten verbindliche Regeln zur Einhaltung von Nachhaltigkeitszielen, besser bekannt als Corporate Sustainability Reporting Directive, die CSRD. Dabei geht es im Kern darum, dass ein großer Teil der in einem EU-Markt notierten Unternehmen zusätzlich zu ihren Finanzkennzahlen auch ein Nachhaltigkeitsreporting in den Geschäfts- und Lageberichten veröffentlichen müssen. Das gilt für Unternehmen, die zwei der drei folgenden Kriterien erfüllen. Einmal eine Bilanzsumme größer als 25 Millionen Euro. Zweitens Nettoumsatzerlöse größer als 50 Millionen Euro und mehr als 250 Beschäftigte. Für die betroffenen Unternehmen bedeutet die neue Regulatorik eine tiefgehende Veränderung in der Erstellung der Jahresabschlüsse und auch ihrer Lageberichte und hat zudem auch fundamentale Auswirkungen auf die Unternehmenssteuerung. Aber es geht nicht nur um die reine Pflicht zur Erfüllung der Regulatorik. Es geht um viel mehr. Es geht vor allem um die zentrale Zukunftsfrage, wie künftig ökonomisches Wachstum und Wohlstand in Einklang mit einer rasant wachsenden Weltbevölkerung, steigenden CO2-Emissionen und vor allem auch globaler und sozialer Sicherheit gebracht wird. Und hier sehen sich alle Unternehmen in der Pflicht, denn der Druck über die unterschiedlichen Stakeholdergruppen vom Kunden über Shareholder bis hin zu den Unternehmenspartnern ist enorm hoch. Ein absolutes Top-Thema also, wenn man auf die Strategieagenden und Investitionsfelder der Unternehmen blickt, auch eines der zentralen Transformationsfelder. Was sich für Unternehmen und Organisationen nun verändert und was die Digitalisierung damit zu tun hat, darum geht es in diesem Podcast. Und freue mich sehr, heute zu diesem wichtigen Themenkomplex einmal mit Goran Mazar, Partner EMA und German Head of ESG und Automotive und Ulrich Dommer, auch Partner und ESG Consulting und auch Experte für Digitalisierung und Technologie, beide bei der KPMG zu sprechen. Lieber Goran, lieber Ulrich, wir haben uns vorher auf das Du geeinigt. Freut mich sehr, dass ihr euch Zeit nehmt heute hier für das Gespräch. Stellt euch bitte einmal kurz vor. Goran, magst du beginnen?
Ja, gerne. Vielen Dank erstmal, Mario, dass wir hier sind. Wir arbeiten ja schon länger mit euch zusammen, ja auch. Wir haben eine Studie auch vor über einem Jahr zusammen auch rausgebracht zum Nachhaltigkeitsthema. Ja, kurze Vorstellung. Von meinem Hintergrund her bin ich Strategiepartner und im Endeffekt merke ich seit vielen Jahren, dass das Thema Nachhaltigkeit Unternehmen immer mehr prägt in Bezug auf dessen, wie sie ihre strategischen Stoßrichtungen festlegen, ob es jetzt auf der Umsatzseite ist, wenn wir über die Veränderungen der Automobilbranche nachdenken, ob es auf der Kostenseite ist durch CO2-Bepreisung. Also die Themen wurden und sind immer relevanter und vor dem Hintergrund habe ich mich entschlossen, immer mehr meinen Fokus darauf zu legen und es ist eins der relevanten Themen und ich freue mich, heute hier zu sein, mit euch darüber zu sprechen, wie das ganze Thema strategisch, operativ, regulatorisch, technologisch, Uli, zusammenspielt. Ja, schön hier zu sein.
Super, Dankeschön. Dann gleich den Ball an Uli Rube.
Freut mich auch hier zu sein. Ich bin Ulrich Dommer. Ich beschäftige mich seit über 20 Jahren mit Daten, mit Prozessen, die in der Digitalisierung notwendig werden. Und im Prinzip begleiten wir als KPMG ja unsere Kunden schon seit 30, 40 Jahren, seitdem es, ich sag mal, SAP-Systeme gibt oder ERP-Systeme, dabei, zu digitalisieren. Das war vornehmlich Finanztransformation, die klassischen SAP-Projekte, aber dann auch, wenn es Richtung Reporting geht, insbesondere vor 20 Jahren oder über 20 Jahren wurde IFRS eingeführt. Und die Geschichte wiederholt sich gerade so ein bisschen. Deshalb habe ich mir das Thema vor einigen Jahren dann geschnappt, weil ich dachte, was wir für Finanztransformation können, das können wir auch für nicht finanzielle Transformation. Und so ist es auch, weil sich bei der KPMG das regulatorische Know-how und Transformations-Know-how, Technologie-Know-how bündelt. Und da sitzen wir natürlich in der ersten Reihe, wenn es um die Umsetzung dieser Themen geht. Und daher können wir da unsere gesamte Expertise einfließen lassen. Und ja, ich freue mich auf das Gespräch hier.
Klasse, super. Dann viel Expertise. Dann lass uns doch mal starten. Goran, die erste Frage geht an dich. Ich habe es in der Einleitung schon angesprochen. Die Welt steht vor großen Herausforderungen. Einen großen Teil dieser Herausforderungen lässt sich unter den Aspekten ESG, also Umwelt- und soziale Fragestellungen und auch nachhaltige Unternehmensführung zusammenfassen. Das Thema beschäftigt aber auch die Unternehmen schon seit Jahren. Und wir haben in der von dir auch angesprochenen Studie, Oktober 2023 wurde sie veröffentlicht, also noch gar nicht mal so lange her, herausgefunden, dass aber nur etwas weniger als ein Drittel der Unternehmen tatsächlich ESG-Themen schon fest in ihrer Unternehmensstrategie verankert haben. Weitere 50% haben es immerhin mal geplant. Interessant war aber auch, und wir haben auch große mittelständische Unternehmen und Konzerne befragt, ein Fünftel der Unternehmen hat das Thema noch gar nicht auf der Agenda. Jetzt mal 8 Monate später, aus deiner Sicht, wo stehen heute die Unternehmen bei diesem Thema?
Also wir müssen schon natürlich anerkennen, dass es eine unglaubliche Polykrise ist, mit dem sich Unternehmenslenker im Moment auseinandersetzen haben. Wir haben die Geopolitik, wir haben Druck auf die Topline, wir haben nach wie vor noch hohe Herausforderungen auf der Lieferkette und vieles andere zu nennen. ESG ist aber relevant und wird auch weiter bleiben. Ja, warum? Weil die Klimakrise wird nicht vorbeigehen, nur aus einem Beispiel zu nehmen. Und um jetzt mal auf die aktuellen Studien vom World Economic Forum zurückzugreifen. Es wird das Thema ESG, also Umweltthemen, soziale Themen und Governance-Themen, werden in den nächsten Jahren 7 der 10 größten Business-Risiken weltweit sein. Das heißt, es geht gar nicht anders, als dass man sich mit dem Thema auseinandersetzen muss. Und nicht nur regulatorisch, sondern auch strategisch und operativ. Wo stehen die Unternehmen? Die großen Unternehmen haben das alle etabliert, haben das alle auf dem Schirm. Mittelständische Unternehmen sind jetzt gerade dabei, ihre Prioritäten zu setzen, ganz klar. Was wir festhalten müssen, ist, dass wir im Endeffekt in 3 Schritten vorgehen. Das erste ist, erstmal, man muss gesetzeskonform sein, compliant sein. Es ist ein Muss. In unserer KPMG CEO Outlook sagen 60% der Entscheidungslenker, das ist der Hauptfokus. Ja, ich muss erstmal regulatory compliant sein und natürlich jetzt mit der CSRD, wir werden später zu sprechen kommen, ist das ein ganz wichtiger Punkt. Zweite ist aber natürlich auch die Fragestellung, was mache ich jetzt damit? Wenn ich jetzt so viele Daten sammeln, sehe ich natürlich auch CSRD 1200, manchmal mehr Datenpunkte. Das ist natürlich eine spannende Fragestellung, wie kann ich daraus jetzt Kosten sparen, wie kann ich Fabriken gegeneinander benchmarken, wie kann ich daraus im Endeffekt einen Wettbewerbsvorteil gewinnen. Auf der anderen Seite aber auch, wie kann ich in Zukunft Kosten im Endeffekt mehr das Risiko einschränken. Denken wir an das ganze Thema jetzt der Unwetter, die vor ein paar Tagen jetzt wieder waren, am Wochenende in der Schweiz. Mal eine Zahl zu nennen, das Ian, der große Wirbelsturm in Florida, hat 100 Milliarden US-Dollar an Schaden hervorgehoben. Ich meine, wenn ich da jetzt eine Batterie baue in dieser Region auf der Welt, man muss sich dieses Thema eben stellen, auch wie kann ich im Endeffekt meine Assets auch stützen in Zukunft. Das heißt, Kostenfrage ist für mich sehr wichtig, aber auch die strategische immer mehr. Ne? Also denken wir an die Automobilbranche zurück. Von den Elektrobauern sind mittlerweile 3 der größten 5 sind aus China. Das heißt, es ist für mich auch eine Fragestellung, wie kann ich meine Produkte für die Zukunft resilient gestalten, um erfolgreich zu sein. Das heißt, zusammengefasst sind für die Entscheidungsträger 3 Themen im Moment ganz klar auf der Liste. Das ist digitale Transformation, das, was Uli auch angesprochen hat, übergreifend. Zweite Thema ist Performance und Improvement und das dritte Thema ist ESG. Und die 3 Sachen muss man gleichzeitig im Angriff nehmen und im Endeffekt erfolgreich durch diese Stürme zu navigieren.
Danke. Würde noch mal ganz gerne zu dem Richtung des Status noch mal nachfragen. Du hast gesagt, das spiegelt sich auch in unserer Studie auch wieder. Die großen Konzerne haben das alle auf dem Schirm. Wie sieht es denn so nochmal so die in dem Level da, darunter aus? Gehobener Mittelstand. Hast du da den Eindruck, da hat sich jetzt auch in diesem Jahr, weil seit diesem Jahr ist ja auch die, kommen wir gleich nochmal auf die EU-Reporting-Richtlinie, ja auch in Place, hat sich da jetzt auch etwas auch verändert in der Art, dass Unternehmen da stärker sich mit der ESG-Strategiethemen wirklich auch befassen? Wie ist so dein Eindruck?
Ich meine, absolut ja, weil sie müssen sich ja auch, der Mittelstand muss sich damit auseinandersetzen. Jetzt nach der ersten Welle im Geschäftsjahr 2024 ist er bereits im Geschäftsjahr 25, müssen sich die nächsten Unternehmensgruppe, du hast ja die Zahlen angesprochen, ja, damit auseinandersetzen. Da kommt keiner ja drum herum. Ja? Die Frage ist, wie kann ich das Ganze pragmatisch angehen? Brauche ich dafür eine eigene Abteilung? Kann ich da vielleicht im Finanzbereich auch Personen verantwortlich machen? Wie kann ich das von der Governance-Struktur so aufbauen, dass ich die Arbeiten im Unternehmen verteile? Und da werden wir gleich auch, Uli, zum Sprechen kommen. Wenn ich jetzt alles manuell machen würde, würde ich jetzt irgendwie einen Teamaufbau von 20-40% der bestehenden Finanzabteilung machen. Das möchte man natürlich vermeiden. Und da spielt natürlich Technologie jetzt eine wichtige Rolle, dass ich effizient bin und die Kosten auch im Griff behalte. Ja. Und das ist natürlich für den Mittelstand besonders wichtig. Wie kann ich durch, sagen wir mal, pragmatische Ansätze Themen compliant in den Griff bekommen? Technologie spielt eine große Rolle. Auch Managed Services in gewissen Bereichen wird eine wesentliche Rolle spielen. So wie wir Steuerdienstleistungen beispielsweise ausgelagert haben, kann ich mir gut vorstellen, dass auch in Zukunft ESG Reporting Themen auch große Teile auch ausgelagert werden können. Aber dann ist für mich auch unheimlich wichtig, sich pro Sektor zu überlegen, wo kann ich jetzt daraus auch einen Nutzen ziehen? Auch als Mittelstand. Also wenn wir beispielsweise das Thema Klimarisiken denken, hier entsteht ein riesiger Markt an neuen Produkten für Pumpen, für Dienstleistungen. Wir reden hier in Europa bereits in den nächsten 3 bis 5 Jahren zusätzlich 100 Milliarden Euro an zusätzlichen Marktpotenzial, was es zu erschließen geht. Und wir haben tollen Mittelstand in Deutschland in Bezug auf Maschinenbau, Dienstleistungssektor. Und das ist natürlich für jedes Unternehmen auch eine große Chance, sich damit auseinanderzusetzen, so wie wir auch, Uli, uns bei KPMG mit diesem Thema auseinandergesetzt haben und für uns das auch ein neuer Dienstleistungsbereich geworden ist, wo wir unheimlich viel rein investieren.
Ich merke schon, also ein absolut breites Thema. Und dann lass uns nochmal, du hast doch angesprochen, auch nochmal jetzt mal konkret mal in die CSRD-Richtlinie reingehen. Jetzt tatsächlich auch verpflichtend ab diesem Jahr. Lass uns mal das Thema mal einordnen, die Richtlinie. Worum geht es das eigentlich konkret? Und was müssen Unternehmen dort eigentlich jetzt konkret auch umsetzen in Bezug auf die CSRD-Reporting-Richtlinie?
Okay. Also für mich, und das sage ich in aller Deutlichkeit, die CSRD ist ein Game Changer. Sie ist wirklich ein Game Changer in der Industrie. Warum? Weil sie das erste Mal im Lagebericht Unternehmen gezwungen werden, neben den Finanzkennzahlen auch die ESG-Kennzahlen gleichzeitig zu veröffentlichen. Das heißt, das Ziel ist ja, Kapitalströme zu lenken. Kapitalströme von der Eigentumsseite wie auch von der Fremdkapitalseite. Des Weiteren wird zusammen mit dem Lagebericht, soll es dann auch im Endeffekt eine Assurance drauf geben von einer neutralen Instanz, von einem Wirtschaftsprüfer voraussichtlich. Das heißt, das ist wirklich jetzt eine ganz andere Substanz als all die Jahre davor waren. Und ich stelle mir das am besten so vor wie eine Art ESG-Bilanz. Ja. Also wir werden jetzt jedes Jahr werden wir eine ESG-Bilanz erstellen als Unternehmen, um darzustellen, wo bin ich in den verschiedenen Umweltthemen, Klima, Biodiversität, Circular Economy, auf den sozialen Themen, auf den Governance-Themen. Und natürlich werden dann die Stakeholder, und deshalb auch Game Changer, es wird Transparenz den Stakeholdern gegenüber, wo stehe ich dort? Ich werde gechallenged werden. Warum ist mein Wettbewerb hier besser als ich? Wie möchte ich mit diesen Themen in Zukunft umgehen? Das heißt, nach der ersten Runde, wenn Transparenz da ist und im Endeffekt Vergleichbarkeit innerhalb einer Branche, wird da eine unheimliche Dynamik entstehen.
Kannst du mal vielleicht mal so einige Kennzahlen nennen, die Unternehmen da tatsächlich so quasi auch regelmäßig messen müssen, wenn es um die CSRD geht? Also sicherlich das Thema CO2-Emissionen, glaube ich, so die bekannteste Kennzahl, aber da gibt es ja sicherlich noch andere.
Also was ich wirklich, muss ich sagen, an dem Ansatz mag, ist die doppelte Materialität. Was ist das vielleicht, um nochmal dort ein Stück auszuholen? Nämlich einmal geht es darum zu sagen, was kann ich als Unternehmen machen, um die Belastungen für die Umwelt, für Soziales zu reduzieren? Also Kennzahl, ganz klassische, sagen wir mal, CO2-Emissionsreduktion, Scope 1, 2 und 3. Auf der anderen Seite, und das ist für mich wirklich relevant, dass ich in Szenarien anfange zu denken, wenn sich jetzt das Klima verändert, welchen Impact hat sozusagen jetzt die Umwelt, die sozialen Themen auf mein Unternehmen? Und das ist ein Game Changer wieder, ja, weil ich mich damit gezwungen bin, auseinanderzusetzen, ja, was passiert denn, wenn jetzt das Klima um 3 Grad steigt? Habe ich noch genug Wasser in Zukunft, um im Endeffekt jetzt Batteriezellen herzustellen oder Halbleiterproduktion? Und das ist etwas, was standardisiert erfasst werden muss. Deshalb eine weitere Kennzahl ist natürlich ganz wichtig, auch Klimarisiken im E-Bereich zu identifizieren und quantifizieren. Und natürlich im S-Bereich alles, was rund um Diversity ist natürlich ein wichtiges Thema, Gleichstellung. Aber dann auch in der Lieferkette sicherstellen im Endeffekt, dass dann auch alle Arbeitsschutzvorkehrungen nicht nur bei mir im Unternehmen, sondern auch in der Lieferkette auch eingehalten werden.
Das klingt ja schon nach einem ziemlich komplexen Monitoring. Du hast ja gerade schon die 2000 Datenpunkte oder vielleicht sogar auch deutlich mehr als 2000 Datenpunkte angesprochen. Uli, das klingt ja jetzt schon dann auch tatsächlich in der tatsächlichen Umsetzung der von Goran jetzt auch wirklich auch eindrucksvoll beschriebenen Herausforderungen ja schon so, dass es ja jetzt auch nicht nur reichen wird, eine Strategie zu haben und sie dann irgendwie auch mal so klassisch runter zu exerzieren, sondern es hängt ja schon wirklich sehr, sehr viel mit einer echten Transformation zusammen. Es hat ja im Grunde ja einen Impact auf alle Geschäftsbereiche, wenn nicht sogar auch auf die gesamte Lieferkette und so richtig scheint es ja jetzt mal so für mich als Laien ja auch nur mit einer richtigen extra ESG-Governance-Organisation auch umzusetzen zu sein und vor allem auch das ganze Thema IT scheint ja auch eine sehr große Rolle zu spielen, wenn man einfach darum geht, die Daten zu sammeln, die Daten zusammenzuführen und dann entsprechend auch das von Goran auch angesprochene Reporting und auch die ESG-Bilanzen auch zu erstellen. Erstmal gleich die Frage an dich auch als Digitalisierungsexperten. Was kommen eigentlich für IT-Anforderungen eigentlich auf die Unternehmen zu, ganz konkret?
Also zunächst mal, also ich würde mal 3 konkrete Anforderungen sehen. Das erste Mal ist, du hast gerade gesprochen von sehr vielen Datenpunkten. Diese Datenpunkte, die schwirren zwar immer irgendwo rum und jeder spricht von 2000 oder von ganz vielen Datenpunkten. Da schwankt die Zahl auch sehr stark, je nachdem, was materiell ist. Diese Datenpunkte, die müssen irgendwie erstmal identifiziert und gesammelt werden. Und die große Herausforderung ist, ich mache mal gerne den Vergleich zur finanziellen Welt. Da ist es so, wenn wir eine Euro-Bilanz aufstellen wollen, da gucken wir einfach in unser SAP-System, oder es ist halt sehr häufig ein SAP-System, soll keine Werbung sein, und da steht alles drin. Ja, also beim finanziellen Reporting kommt 90% aus dem SAP-System, in der nicht-finanziellen Welt kommt 90% nicht aus SAP-System. Oder zumindest kurzfristig nicht, ja, weil die Daten gar nicht in der Form zur Verfügung stehen. Das heißt, wir müssen erstmal schauen, und das betrifft nicht nur IT, sondern auch die Prozesswelt insbesondere, wo kommen die Informationen her? Man hat eine enorme Bandbreite, Goran, du hast es angesprochen, mit Umweltkennzahlen, mit Social-Kennzahlen, mit Governance-Kennzahlen. Und die liegen halt völlig verstreut über die Organisation. Und zwar sowohl in der Breite, wir haben also alle funktionalen Bereiche mit drin, vom Einkauf, der ganz stark betroffen ist, ne, über Vertrieb, Kundenservice, über die Umweltbereiche, Produktion, Logistik, überall herkommen diese Informationen, aber auch in der Tiefe der Organisation. Denn auch hier, wenn wir uns große, komplexe Konzerne angucken, da geht ja die Reporting-Hierarchie über 5, 6, 7, 10 Hierarchiestufen. Und in der finanziellen Welt wiederum, da ist es einfach. Da gibt es Prozesse, da gibt es SAP-Systeme und da geht diese ganze Hierarchie hoch. Und in der nicht finanziellen Welt muss das erstmal gefunden werden. Plus, wir haben halt eine sehr heterogene Systemwelt und das Ganze führt halt zu so einem Umstand, der das extrem komplex macht. Das heißt, ich muss jetzt gucken, innerhalb eines Konzerns, der guckt in die Division, die guckt ins Land, die guckt auf Standorte, die Standorte gucken dann auf Werke und dann irgendwann hat man vielleicht ein spezialisiertes System, das in dem einen Werk die Arbeitsunfälle beispielsweise erfasst. Und von diesem spezialisierten Arbeitsunfallerfassungssystem, ja, habe ich halt über die ganze Organisation verteilt 70 oder 400 Stück. Und die alle zusammenzubringen, a technisch, aber auch prozessual, ist eine große Herausforderung, weil erstens die Definition der Kennzahlen ist überall unterschiedlich. Ja, also der eine erfasst erst ab, dicker Lippe und der nächste erfasst erst ab gebrochenes Bein. Ne? Und das alles erstmal zu harmonisieren, ist ein großer Aufwand. Plus dann auch nochmal das systemisch alles zusammenzufahren. Ne? Das heißt auch prozessual, du hast auch von angesprochen, die Governance, auch das ist ein wesentlicher Faktor, denn diese Verantwortlichkeit über die Organisation muss irgendwo ausgerollt werden. Die Menschen, die dann an der Basis irgendwo dafür verantwortlich sind, Zahlen zu erfassen, die müssen dazu erstmal befähigt werden, mit den Prozessen und Systemen umzugehen. Und die sind das nicht gewöhnt. Ja, also ein Buchhalter, der weiß, was seine Zahlen bedeuten, der weiß, was das für Compliance für Auswirkungen hat. Aber jetzt irgendein Schichtleiter, sag ich mal, der dann diesen Unfall erfassen muss, der sagt sich, ja, meine Güte, wird schon so schlimm nicht sein. Ne? Und das muss sich also durch die gesamte Kette der Daten und Systeme durchziehen, dass man das alles im Griff hat.
Da würde ich nämlich ganz gerne mal einhaken, weil ich denke, das ist auch dann auch in der Umsetzung auch ein relevanter Punkt. Aus eurer Sicht zeichnen sich da eigentlich auch irgendwelche Branchenstandards ab? Also genau in der Definition, was ist eigentlich jetzt quasi ein Arbeitsunfall zum Beispiel, ja? Oder wo beginne ich im Grunde eigentlich auch CO2-Emissionen zu messen? Wir kommen nachher auch noch auf das Thema Lieferkettengesetz, ja? Aber gibt es dort auch von den Unternehmensverbänden schon Initiativen, um zu sagen, wir schaffen hier mal einen Standard, um es auch den Unternehmen auch etwas leichter zu machen?
Also zunächst mal ist eine gute Frage, ja. Und das diskutieren wir mit unseren Kunden rauf und runter, wie das eigentlich gehandhabt wird. Und man sieht auch tatsächlich Unterschiede darin, wie interpretiert wird, je nachdem, welcher Prüfer gerade da drauf schaut, obwohl wir Prüfer natürlich alle im Institut der Wirtschaftsprüfer beispielsweise nebeneinander sitzen und überlegen, ja, wie ist denn jetzt was zu interpretieren. Aber das ist genauso wie mit dem Aufkommen der finanziellen Regulatorik. Ich benutze leider immer wieder diese Parallele, aber ich glaube, die ist ganz gut herzuziehen. Damals vor 30 oder 40 Jahren, als es dann die ersten, weiß nicht, HGB, vor 20 Jahren IFRS-Themen gab, da wurde auch nicht, also klar, da wurde erstmal was definiert vom Gesetzgeber und das wurde dann so gut wie es ging befolgt. Aber die wirkliche Rechtsprechung, die hat sich dann erst im Laufe der Zeit ergeben. Plus, die wird dann ja auch nochmal nachgeschärft. Die wird dann verfeinert, weil der Gesetzgeber merkt, oh, funktioniert gar nicht so richtig in der Praxis, müssen wir nochmal ein bisschen nachschärfen. Und das wird alles passieren. Ja, und deshalb müssen wir jetzt erstmal zusehen, dass wir die ersten Berichte so hinbekommen, dass es da nicht allzu große Verwerfungen zwischen den Unternehmen gibt, weil natürlich gucken die auch aufeinander und vergleichen sich. Das wird passieren nächstes Jahr, wenn die ersten CSRD-Berichte rauskommen. Und das wird dann eine ganz spannende Phase, weil man mal wirklich ein bisschen schauen kann, wie denn das gesehen wurde. Und du fragtest gerade nach Branchenlösungen.
Branchenstandards, ja.
Branchenstandards. Ja, natürlich, es gibt einmal übergreifende Standards, ne, auch in den ESRSen innerhalb der CSRD. Es gibt auch Branchenstandards und es gibt dann auch nochmal unternehmensspezifische Standards oder Anforderungen, die angesetzt werden müssen und die wir dann implementieren müssen. Und insofern ist das, also es ist jetzt schwierig zu sagen, ja, natürlich gibt es das, weil das ist alles im Fluss, das wird sich in den nächsten Monaten und Jahren noch ein bisschen stärker, naja, auf eine einheitliche Sprechweise kanalisieren, aber da müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen Geduld haben.
Das heißt, also aktuell geht es im Grunde auch darum, jetzt 2024, dass Unternehmen auch erstmal einmal Reporting ready sind oder auch fähig sind, auch erstmal entsprechende nicht finanzielle Kennzahlen auch erstmal zu reporten. Wer ist denn eigentlich bei dem Thema Daten sammeln, Daten bereitstellen, Daten prüfen, aus deiner Sicht verantwortlich so in den Unternehmen? Also wahrscheinlich gibt es natürlich ganz viele Unternehmen, ganz viele unterschiedliche Verantwortlichkeiten. Es gibt einige Firmen, Siemens und Allianz sind da auch sehr früh auch nach vorne geprescht mit dem Chief Sustainability Officer. Bei einigen ist es auch der CIO. Gibt es da so bestimmte Muster so aus der Praxis, wo du sagst, das ist so der ESG-Verantwortlichkeitskern?
Wieder eine tolle Frage. Also zunächst mal, fast alle großen Organisationen haben inzwischen einen Chief Sustainability Officer, wo auch immer der jetzt genau aufgehängt ist. Auch der hängt ja manchmal beim CEO, manchmal beim CFO, manchmal in der Compliance. Und das, also da fangen die Unterschiede schon an. Ne? Und das hat auch wesentliche Auswirkungen darauf, wie das politisch gespielt wird in den Unternehmen. Und und das ist ja nur auf der Top-Level-Ebene. Wichtig ist dann ja auch nochmal, wie wird die Verantwortung dann runtergetragen? Also wie weitreichend ist die Verantwortung in die Organisationen hinein? Weil manche agieren da sehr wie in der finanziellen Welt, wo man sagt, naja, ich muss hier nur ein paar Zahlen zusammenziehen und delegiere also in die einzelnen Konzernfachbereiche meine Anforderungen rein. Du, liebe HR, musst mir die und die Informationen liefern und ich mache da nichts weiter. Ja. Und das ist, glaube ich, eine ganz wesentliche Diskussion. Du hast vorhin Strategie angesprochen, wo man eigentlich hin will, was die eigentlichen Nachhaltigkeitsambitionen sind. Denn für das Reporting kann das sein, dass das ein gutes Vorgehen ist. Aber spätestens dann, wenn ich nicht nur reporten will, sondern auch steuern will, brauche ich nochmal eine andere Handhabe. Dann muss ich mal überlegen, wie wichtig ist mir das Thema und brauche ich auch eine Art von Durchgriff in der Organisation, in der Vertikalen. Das heißt, muss ich irgendwie durchsteuern können, muss ich die Ziele so setzen können, dass auch wirklich der HR-Bereich dann in Richtung meiner Ziele rennt. Wenn ich sage, ich möchte Diversität erhöhen, ich möchte Gender Pay Gap reduzieren, was heißt das denn dann eigentlich? Und wenn ich Ziele gebe, dann muss ich die auch monitoren können, muss ich steuern können, muss ich Maßnahmen treffen und verfolgen können. Und das geht nur, wenn ich auch einen vertikalen Durchgriff habe und wenn ich nicht nur eine reine Reporting-Linie von unten nach oben habe.
Das heißt ja dann im Grunde, ja, Goran, also das Thema gehört dann wie, wenn es ein nicht finanzielles Reporting ist, gehört es ja im Grunde dann auch in den Vorstand, genauso wie es für das finanzielle Pflichtreporting ja auch den CFO gibt.
Also wir haben vor ein paar Wochen eine Studie veröffentlicht, brandneu, über ESG Governance. Und die ist weltweit. Und wie Uli gesagt hat, es gibt keine einheitliche Struktur im Moment weltweit. Du siehst, dass im Endeffekt halt die Themen über verschiedene, entweder im CEO-Strang hängt im Endeffekt der Nachhaltigkeitsofficer. Was man aber schon sieht, um auf deine Frage zu kommen, es gibt jetzt einen Trend. Es gibt einen Trend zur Organisationsveränderung, nämlich einerseits musst du natürlich das Ganze sauber verankert haben, im Aufsichtsrat, in Vorstand, Geschäftsführung dokumentiert haben und dann runter. Aber du siehst den Trend im Endeffekt, dass immer mehr der CFO damit verantwortlich ist und die Abteilungen drunter. Warum? Weil im Lagebericht muss der CFO dann auch die Unterschrift darunter leisten. Und somit, wenn er persönlich dafür dann auch verantwortlich ist, dann möchte natürlich auch die Kontrolle über den Prozess haben, dass man auch im gleich richtigen Zeitpunkt die Daten zur Verfügung hat, von dem Uli gesprochen hat, in der richtigen Qualität die Daten zur Verfügung hat. Und jetzt wieder zu dem Gamechanger zu Thema zu kommen, das erste Mal auch stringent dokumentiert hat, dass der Wirtschaftsprüfer dann auch im Endeffekt ein Testat darauf abgeben muss. Vorher hat man das irgendwo unterschiedlich heterogen dokumentiert, jetzt muss man das einheitlich dokumentieren.
Ja, okay, auch ein spannender Punkt vor dem Hintergrund auch quasi auch Harmonisierung auch im Reporting. Mich würde nochmal, Uli, die Frage interessieren, du hast es auch gesagt, also es müssen Daten gesammelt werden, Daten entstehen überall. Wir sind da jetzt noch gar nicht mal bei dem Thema gesamte Lieferkette, sondern erstmal ja nur für ein Unternehmen. Die Frage, wo die Daten herkommen und vor allem auch, wie man auch die Daten auch erstmal identifiziert, würde mich jetzt nochmal interessieren. Es gibt da auch jede Menge Technologien. Man hört ganz viele Startups entwickeln hier tolle Software-as-a-Service-Lösungen, die quasi fair sprechen. Ich schaue mir euer gesamtes Ökosystem an, liefere die Daten. Wir haben mit Process Mining, gibt es da sicherlich eine Technologie, die auch auf die Prozesse auch gehen kann. Wir sprechen über Künstliche Intelligenz, da kommen wir nachher nochmal drauf. Aus deiner Marktbeobachtung, welche Technologieansätze eignen sich eigentlich dazu, um im Grunde diese Daten, die man ja noch gar nicht kennt, oft, ne, eigentlich herauszufinden und dann auch vor allem auch zusammenzutragen?
Also ich glaube, wir haben nicht genug Zeit, wenn ich jetzt mal wirklich ausholen würde, aber ich fange mal an. Also zunächst mal, wenn du das Thema googelst im ESG-Reporting, dann findest du eine Vielzahl an Dashboarding-Lösungen, wo du einfach einen ESG-Bericht dir zusammenbauen kannst. Diese Lösungen abstrahieren aber vollkommen von der Frage, wie die Daten, wie du fragst, ne, wie die Daten eigentlich zustande kommen, wie die da reinkommen, wie das auch compliant gemacht werden kann. Das hatten wir auch schon vorhin, diese Fragestellung. Und da wird's dann spannend. Ne? Also, und das ist immer eine Verknüpfung von Prozessen und Systemen. Kein System dieser Welt kann das lösen und wird das lösen können. Also das würde ich mal prognostizieren. Habe aber gleich eine Ausnahme, die ich dann gleich noch, auf die ich noch eingehen kann. Und zwar ist es so, dass, wie ich es vorhin erwähnt habe, sind diese Prozesse zu heterogen. Die Datenstrukturen, auch die Organisationsstrukturen sind zu heterogen, als dass man da irgendwie eine Standardlösung überstülpen könnte. Da gibt es teilweise auch nochmal lokale Regulatorik, die sagt, nein, wir dürfen aber nicht das Tool nehmen, was die nehmen, weil, ne, ist bei uns, wir dürfen nicht Cloud oder sowas anwenden. Und insofern hat man schon mal direkt von vornherein aus IT-strategischen oder aus beschaffungsstrategischen Gesichtspunkten da irgendwelche Hemmnisse, eine Lösung für alles auszurollen. Dann ist es so, man hat oft auch eine gewisse Legacy, das heißt viele, gerade große Unternehmen, die haben schon irgendwelche Prozesse und Systeme in place, die nutzen, sind aber vielleicht nicht ganz zufrieden damit, das auf die Welt auszurollen oder sagen, na, wir brauchen ein bisschen mehr Weitblick oder wir warten erstmal noch ab. Es gibt halt noch keine Lösung. Ich werde ganz oft gefragt, Uli, welches ESG-Tool empfiehlst du? Und dann stehen mir mal gleich die Haare zu Berge, weil dieses eine ESG-Tool gibt es auch nicht. Ja, es gibt immer nur eine Ansammlung oder eine Menge an Lösungen, die mir für ein bestimmtes Problem weiterhelfen. Für das Thema Lieferkette, ne? Für das Thema CSRD-Reporting oder vielleicht sogar nur ganz spezialisiert auf Environmental Reporting oder sowas. Und da gibt es ja schon seit langem auch Systeme, mit denen ich meinen Footprint berechnen kann. Und so wächst das alles so ein bisschen zusammen. Ne? Und jetzt die Ausnahme, also ich glaube, wir haben ein paar Mal über SAP schon gesprochen. SAP ist sicherlich eine Plattform, die vielleicht nicht ganz kurzfristig, aber mindestens mal langfristig natürlich einen ganz großen Footprint daran haben wird, wenn es darum geht, Material und Datenflüsse irgendwie zusammenzubringen. Alle Emissionen beispielsweise hängen irgendwie mittelbar an entweder an Materialien und oder an Transaktionen, an einzelnen Transaktionen. Ne? Und da gibt es so ein Thema wie Green Ledger, in dem ich sage, naja, analog zu jeder Finanztransaktion, die verbucht wird, muss ich auch Emissionen verbuchen können. Das heißt, mit jedem Euro, den ich ausgebe oder einnehme, da hängt ja immer auch eine Emission dran, egal ob es jetzt Wasser oder CO2 oder andere Schadstoffe sind. Und ganz, ganz langfristig muss es eigentlich dazu führen, dass ich auf einer gleichen Granularitätsebene diese Dinge nachhalte. Denn der Prüfer heute, der geht ja auch nur deshalb hin und setzt seinen Haken, da sind wir beim Thema Regulatorik, Compliance, ne, und Wirtschaftsprüferfestigkeit, der setzt nur dann seinen Haken, wenn er weiß, ach, alles in SAP, das muss ich jetzt nicht genau prüfen. Da weiß ich, das hat Hand und Fuß, klar, da muss man mal gucken, ist da alles mit Berechtigung und so, mit richtigen Dingen zugegangen. Aber genau diesen Zusammenhang, den gibt es in den Nachhaltigkeitskennzahlen Stand heute nicht, überhaupt nicht. Ne? Also da sagt zwar eine Organisation, ja natürlich, wir machen doch schon seit vielen Jahren hier CO2-Bilanzen und Reporting, aber wenn man dann mal reindrillt, ne, und mal ein bisschen diese Datenwertschöpfungskette in der Vertikalen runtergeht, dann stellt man fest, naja, wie sind denn die Daten in das CO2-Reporting-System gekommen? Da hat irgendjemand was aus dem Excel abgetippt und der wiederum hat über einen Anruf von jemandem aus Nigeria deren Footprint sich geben lassen. Und wie die Zahlen dann wirklich zustande gekommen sind, das ist ganz oft ganz schwer nachzuvollziehen.
Aber genau die Frage haben doch dann jetzt im Grunde dann doch die 50.000 Unternehmen, die jetzt zum ersten Mal auch ihr ESG-Reporting aufsetzen. Und spätestens, wenn es dann auch vom Wirtschaftsprüfer dann auch testiert werden muss, dann müssen doch die Daten dann entsprechend irgendwie auch... Also wie kann man jetzt mal so ein paar Monate vorausgeblickt, ne? Was wird denn da passieren?
Also vielleicht nochmal, wie kann man strukturiert all die Herausforderungen, die Uli jetzt genannt hat, auch vorgehen? Das erste ist natürlich, dass wir jetzt erstmal sagen, was ist denn jetzt wirklich für mein Unternehmen materiell und was ist nicht materiell? Und ich konzentriere mich jetzt mal auf die materiellen Themen. Hashtag Double Materiality, was wir vorhin gesprochen haben. Zweite ist aber die Fragestellung, und das ist für mich jetzt das Spannende, wie verknüpfe ich das erste Mal jetzt meine Unternehmensstrategie mit den ESG Fragestellungen, nämlich dass ich sage, möchte ich das Ganze jetzt als eine reine Compliance-Übung sehen und versuche jetzt im Endeffekt so Basis wie möglich an das Thema ranzugehen, sehe ich das als eine Chance, Transformationen zu treiben, die ich so oder so von meiner Konzernstrategie machen muss. Weil da gibt's jeweils eine andere Antwort darauf, ja. Und drittens, wie der Uli gesagt hat, wenn ich diese zwei Fragen beantwortet habe, zu sagen, was ist denn mein Startpunkt in meiner IT-Landschaft dafür? Ja, also fange ich jetzt an, im Endeffekt meine bestehende IT-Landschaft weiterzuentwickeln, Brauche ich eine Interimslösung vielleicht, dann mit Microsoft zusammen als Beispiel? Wie tief möchte ich reingehen in die Themen? Und es tatsächlich viele Unternehmen, ich sehe zwei Unternehmen sich herausbilden. Die einen, die sagen, halt mir das Ding bitte so pragmatisch und einfach wie möglich. Und die andere, die sagen, ich sehe das jetzt als eine Chance für eine Transformation, weil ich muss so oder so eine Transformation meines Unternehmens machen, weil ich global gehen will, weil sich meine Produktgruppen verändern. Und dann nehme ich das als eine Chance, im Endeffekt jetzt ESG gleich als den Treiber zu sehen. Und dementsprechend muss ich auch eine Antwort auf meine Technologien und Systeme dafür geben. Und das ist wie bei jedem anderen Prozess auch. Das machen wir ja, Uli, gemeinsam. Wir machen im Endeffekt dann ein Assessment der bestehenden Systeme mit dem Unternehmen zusammen und geben dann Optionsräume. Wir sagen, das ist eine Technologieoption, die wir gehen können, bis hin zu halt einer sehr umfangreichen Option. Alles hat halt dann ein Kostenthema auch dahinter und ein Implementierungsthema und dann einigt man sich auf den richtigen Ansatzpunkt. Aber wie, ich habe früher auch ganz viel Integration gemacht und Carve-Outs. Es keine Transaktion hat im Endeffekt die gleiche Antwort. Es hat immer was damit zu tun, wo startest du, welche Systemlandschaften finde ich vor und was ist für mich die richtige Antwort. Und so ist es bei ESG, ja. Wir müssen immer das X-Ray machen, Technologie-X-Ray, um dann im Endeffekt die Antworten zu finden, was die richtige Lösung ist. Ganz häufig, was wir jetzt sehen, ist, dass die Unternehmen sind, langfristig will ich dahin. Aber jetzt für die ersten 1 bis 4 Jahre, 1 bis 5 Jahre, suche ich jetzt eine Interimlösung, die vielleicht jetzt eine Überbrückung sein kann, bis ich da hinkomme. Ja.
Viele sind ja auch jetzt, genau wie du sagst, ne, die sind jetzt auch so ein bisschen, klingt komisch, aber ein bisschen überrascht worden von dieser Nummer, ne, weil sie sagen, ups, jetzt ist es ja doch da, ist genauso wie Weihnachten, ne, dass man 4 Wochen vorher sagt.
Jetzt muss ich doch noch die Geschenke einkaufen.
Genau, so sieht das aus. Und es ist natürlich auch ein bisschen Taktik dabei, weil viele sagen, ja, ich gucke erstmal, was die anderen machen, ja, und wie dann die ersten CSRD-Berichte aussehen. Und dann kann man immer noch agieren. Und ich finde das ganz in Ordnung. Das kann man auch so tun. Aber das heißt nicht, dass sich der Aufwand, dass der Aufwand wegfällt. Ja. Der wird kommen. Ja. Wenn nicht dieses Jahr, dann vielleicht nächstes Jahr oder verteilt über die nächsten Jahre. Aber ich hatte einen Kunden, das fand ich immer ganz schön oder ganz prägnant, wie der das gesagt hat. Der hat gesagt, wenn ich jetzt nicht X Millionen ausgebe für die digitale Transformation auch dieses Aspekts, dann gebe ich jetzt für nächstes Jahr nochmal ein paar Millionen aus für den manuellen Prozess und habe die X Millionen für die Digitalisierung trotzdem noch vor der Backe. Ne? Also das fasst es im Prinzip ganz gut zusammen. Das ist dann nicht aufgehoben, sondern nur aufgeschoben und muss über die nächsten Jahre erfolgen.
Ja. Du hast das Thema Thema Aufwand oder das Stichwort Aufwand gerade schon genannt. Also es gibt ja schon durchaus Branchen, die jetzt auch durch Regulatorik schon seit einigen Jahren damit schon schwer zu tun haben. Gleichzeitig haben wir einen Mangel an Fachkräften in bestimmten Themen. Die Aufwände für Reporting sind ja schon seit Jahren relativ hoch. Also wir laufen ja auch in einen demografischen Wandel rein. Will sagen, also durch ESG auch deutlich mehr Aufwand. Ist auch zu Recht. Auf der anderen Seite aber auch die Frage, wie soll dieser Aufwand im Grunde dann auch tatsächlich auch umgesetzt werden? Und dann die Frage, welche Rolle spielt eigentlich aus eurer Sicht, gerne auch Uli, erstmal das Thema Künstliche Intelligenz?
Also zunächst mal, ja, kann ich absolut nur bestätigen, das ist viel Aufwand. Das ist Aufwand für unsere Kunden, das ist Aufwand für uns. Und den kann man auch nicht wegdiskutieren. Man kann den vielleicht jetzt noch ein bisschen schlank halten, aber ich glaube, der wird über die nächsten Jahre tendenziell eher steigen, weil Regulatorik, die wird nicht, selbst wenn sie kurzfristig nochmal irgendwie ein bisschen zurückgedreht wird, aber langfristig ist das Thema gekommen, um zu bleiben. Mhm. Und das ist gut so, weil da geht es ja nicht nur um die Unternehmen, sondern eigentlich um uns alle. Und deshalb müssen wir da erstmal alle durch. Wie kann uns da jetzt Technologie beihelfen? Also zunächst mal ist das viel Knochenarbeit. Man muss da rein, man muss auch die Ärmel hochkrempeln, um die Daten zu verstehen, um die gesamte Wertschöpfungskette auch zu verstehen. Das ist eigentlich auch das Charmante daran. Da wird eine Menge Wert auch erzeugt. Also ich bin immer der Meinung, dass wenn man sich mit diesen Informationen, mit diesen Prozessen beschäftigt, dann findet man auch eine ganze Menge Potenziale, wie man denn effizienter werden kann. Ich bin auch der festen Überzeugung, dass Daten eigentlich immer dazu führen, dass man besser wird, weil man erstmal Transparenz darüber hat, was man tut und was man nicht tut. Und dann kann man viel besser Entscheidungen basierend darauf treffen. Wie kann uns Technologie jetzt direkt dabei helfen? Also es gibt da ganz verschiedene Ansatzpunkte. Es gibt beispielsweise Technologien, mit denen ich meine Nachhaltigkeitszusammenhänge screenen kann. Das heißt, ich kann, sagen wir mal, alle Policies, Kennzahlen, Dokumente, die ich zum Thema Nachhaltigkeit finde bei mir im Konzern, in einen Datenraum schmeißen und dann KI-Tools darauf ansetzen, zu sagen, wie CSRD-ready bin ich denn jetzt? Was dabei herauskommt, ist dann aber trotzdem wieder sehr interpretationswürdig und man muss natürlich verstehen, was hat die KI mir jetzt da gesagt. Also ich glaube, am Anfang wird man nicht wirklich auch um viel manuellen Aufwand herumkommen. Da gibt es sicherlich Tools, die dabei helfen. Dann das Ganze wirklich auch compliant aufzusetzen, das ist auch wieder sowas. Man kann ja mit künstlicher Intelligenz sogar schon einen CSRD-Bericht schreiben lassen. Sagt man, liebes ChatGPT, bitte schreib mir einen CSRD-konformen Bericht, hier sind meine Daten.
Aber da brauchst du ja die Daten dann erstmal.
Erstens braucht man die Daten dafür erstmal, ne? Das ist der größte Aufwandstreiber. Und zweitens, wenn da jetzt ein Prüfer drauf guckt und sagt, aha, ihr habt also euren Bericht mit KI schreiben lassen, ne, dann wird er natürlich zu Recht erstmal ein bisschen komisch gucken und das hinterfragen. Das heißt, man muss ja trotzdem auch sicherstellen, dass diese Informationen compliant sind und im Einzelfall die gesamte Datenwertschöpfungskette wieder von unten nach oben durchrechnen und gucken, passt das so? Also es gibt an allen Ecken und Enden Tools, die helfen mir dabei, auch wirklich dann Daten schnell zu strukturieren, zusammenzufahren, zu berichten. Das wird immer besser, immer schneller. Da kann auch KI dabei helfen. Und auch die großen Plattformen, du hast vorhin Microsoft genannt, ja, solche klassischen Datenplattformen, die extrem mächtig sind und mir auch große Datenmengen verarbeiten können, die machen das natürlich in einer ganz anderen Qualität und Geschwindigkeit als noch vor 30 Jahren, als man dann noch so ein bisschen in der Steinzeit war im Sinne der Datenverarbeitung. Aber der Aufwand bleibt natürlich. Ja. Ne? Und da wollen wir auch keine falschen Versprechungen machen.
Vielleicht dort anzuknüpfen nochmal, Mario, ist der, man muss ja die Menschen mitnehmen auf dieser Reise. Ja, Uli, du hast es gesagt, wir haben die doppelte Buchführung, glaube ich, im 16. Jahrhundert erfunden. Ja. Und jetzt innerhalb von wenigen Monaten und Jahren soll man den gleichen Standard für ESG anwenden. Und das ist natürlich eine super Herausforderung. Mhm. Das beginnt alles, dass ich erstmal Winning Hearts in Minds der Mitarbeiter mache, in der Führungskräfte. Warum mache ich das? Und dann geht es darum, Wissen zu teilen. Und das Themengebiet ist wirklich komplex. Deshalb ganz konkret, es gibt da verschiedene im Endeffekt Optionsräume. Auch wir als KPMG bieten unseren Kunden so eine Art ESG Booster Training an, zusammen mit der EBS University. Damit die überhaupt erstmal aufgreifen, ja, um was geht, was ist eigentlich Biodiversität, was ist Dekarbonisierung, was ist Climate Risk, was sind die Sustainable Finance. Um dann, und jetzt kommen wir zu deiner Frage mit Technologie, was wir mit vielen unseren mittelständischen, aber auch großen Kunden arbeiten, wir haben diese Trainingsmaterialien und die für das Unternehmen dann in ihrem Firmen sozusagen Chatbot zu übertragen. Dass wenn ich jetzt, egal ob ich jetzt im Einkauf bin, ob ich jetzt in der Produktion bin, ich kann erstmal einfach Fragen stellen da rein. Und dann kommen schon mal die ersten Antworten raus, dass ich mich mit dem Thema auseinandersetze. Das machen wir und es funktioniert verdammt gut schon bereits, ja, weil bereits so viele Themen auch aufbereitet worden sind von der regulatorischen Seite her.
Jetzt haben wir schon den Eindruck, CSRD ist durchaus komplex und das wäre schon alles, wo vor dem Unternehmen stehen. Aber dem ist ja nicht so. Wir haben ja da noch eine CSWD, quasi die Corporate Sustainability Due Diligence Directive. Und dann gibt es auch noch das entsprechende Lieferketten-Sorgfaltspflichten Gesetz. Beides auch sehr, sehr, sehr relevante Technologien, die da auf die Unternehmen zukommen. Woran kannst du die beiden nochmal einordnen, inhaltlich, worum geht es und vor allem für welche Branchen gilt das auch insbesondere?
Okay, wenn du mich jetzt so gerade fragst, um das aufzuspannen, dann spanne ich es tatsächlich nochmal auf. Also grundsätzlich möchte die Europäische Union, dass wir unsere Wirtschaft in Europa transformieren und wir weltweit auch Marktführer in Technologien sind in dieser Hinsicht. Und da gibt es eine Bandbreite an Gesetzesvorgaben dazu. Eine ist jetzt die Berichterstattung, die CSRD. Es gibt aber auch viele andere. Deshalb ist es grundsätzlich wichtig, dass wir uns mit dem Thema ESG als Governance auch auseinandersetzen. Wie verankere ich das im Aufsichtsrat, im Vorstand, in der Geschäftsführung, in Abteilungen, um all diese regulatorischen Fragestellungen in den Griff zu kriegen. Um auf die eine der weiteren, du hast die CSDDD genannt, einzugehen, was geht's da? Ganz viele der Unternehmen haben ja im Endeffekt eine hohe Wertschöpfung, die sie auch einkaufen. Automobilbranche 60-80% der Komponenten, die ich im Endeffekt als fertiges Auto zur Verfügung stelle, werden eingekauft von Zulieferern. Tier 1, 2, 3, N. So. Und hier geht es natürlich darum, auch einen Einfluss auszuüben, zu sagen, ja, wie schaffe ich denn jetzt in meiner Lieferkette meine Ziele, die ich mir gesetzt habe, mit zu gestalten, zu reduzieren, beziehungsweise auch im Endeffekt gewisse Mindeststandards anzusetzen. Das heißt, wenn wir uns jetzt überlegen, die CSRD ist die jährliche Bilanz, die ich erstelle, wird jetzt die CSDDD im Endeffekt mich dazu veranlassen, im Endeffekt meine Bilanz jedes Jahr ein Stück zu verbessern. Und wie machen Sie das? Ein Bauteil rauszunehmen ist Klimaneutralität. Ja. Die CSDDD verpflichtet Unternehmen im Endeffekt Transition-Pläne zu bauen, Paris Agreement konform zu sein. Und das muss man sich mal vorstellen, das ist wirklich ein hartes Instrument, weil ich im Endeffekt wie ein Kosteinsparungsprogramm muss ich mir überlegen, wo komme ich von heute runter bis zum Endeffekt jetzt dem Ziel, was ich mir gesetzt habe, um im Endeffekt jetzt CO2 so weit zu reduzieren, und baue dafür sogenannte Transition-Pläne. Jetzt werden häufig so die ersten 50% wird man im Endeffekt noch schaffen durch im Endeffekt, ich mache ein Power Purchase Agreement, kaufe grünen Strom ein, ich gehe rein, gehe in Energieeffizienzmaßnahmen. Es wird aber einen Punkt geben, da wird es richtig schwierig. Da geht es dann darum, im Endeffekt Zirkularität in meine Geschäftsprozesse einzuführen. Es wird darum gehen, gegebenenfalls auch neue Geschäftsmodelle einzubringen. Und das Ganze wird Geld kosten. Da bin ich dann im Endeffekt, die Transition-Pläne werden Unternehmen dazu im Endeffekt auch Transparenz verschaffen, Business Cases zu bauen. Zu sagen, okay, das will ich erreichen. Das kostet mich das. Das ist das, was ich dadurch auch erreiche. Ich werde über neue Finanzierungsstrukturen nachdenken. Wie finanziere ich mir den Umbau? Durch meine klassischen Banken oder vielleicht auch durch Special Vehicle Instrumente dahinter, und mache im Endeffekt jetzt transparent, wie ich da runterkommen möchte. Weil bis jetzt bleibt alles noch relativ vage, das, was nach außen kommuniziert wird und transparent gemacht wird. Mit der CSDDD, was in 3 Jahren zum Greifen kommt, bin ich dazu gezwungen, das erste Mal im Endeffekt jetzt es transparent zu machen, wie ich runterkommen möchte auf diese von mir festgelegten Kennzahlen, ob es jetzt im Klimabereich ist, aber auch wie ich sicherstellen möchte, dass ich das S in der Lieferkette auch sicherstelle. Und das wird spannend werden. Ja,
das glaube ich, weil es klingt im Grunde auch, also auch da geht es ja im Grunde auch darum, dann die Daten in der Lieferkette auch erstmal zu identifizieren und zu sammeln, was wir gerade auch schon bei der CSRD auch hatten, also im Grunde eigentlich ähnliche oder gleiche Herausforderungen. Ich würde nochmal zum gegen Ende des Gesprächs nochmal auf einen ganz entscheidenden Punkt nochmal kommen. Auch wir haben ja auch schon über die Governance gesprochen, auch über die Relevanz einer Governance-Organisation, vor allem einer wirksamen Governance-Organisation. Wir haben über das Thema Daten gesprochen, wir haben auch über Technologien gesprochen. Ich würde gerne nochmal über das Thema Change Management sprechen, weil ihr habt es auch an der einen oder anderen Stelle schon gesagt. Der Mitarbeitende ist entsprechend extrem entscheidend, ne? Und zwar nicht nur, dass eine Strategie einfach nur entwickelt wird und heruntergebrochen wird und vielleicht mal irgendwie im Intranet kommentiert wird, sondern im Grunde, es ist ja etwas, was ja auch in jedem Wertschöpfungsbereich, in jeder Abteilung auch gelebt werden muss und was ja vor allem auch von den Führungskräften auch gelebt werden muss. Hier nochmal konkret die Frage, was muss ich eigentlich auch an Incentivierungsmodellen verändern? Weil viel in der Transformation kann man auch über Incentivierungsmodelle auch steuern. Was sind da so eure Erfahrungen? Weiß nicht, wer möchte? Goran?
Also wir sehen im Endeffekt, dass beispielsweise jetzt die Banken, die immer ein paar Jahre schon ein Stück voraus sind als das Unternehmen, das Thema Incentivierung schon sehr ernst genommen haben. Viele der Banken haben im Endeffekt KPIs hinterlegt für ihre Führungskräfte, sagen, okay, ich möchte eine der führenden im Endeffekt Nachhaltigkeitsbanken sein. Wie hinterlege ich das jetzt in Bezug auf KPIs für meine Mitarbeiter und Führungskräfte? Aber auch ganz klar auch klare Guidance in Bezug auf an welchen Kunden wollen wir denn welche Produkte verkaufen? Also eine grundsätzliche Idee zu sagen, dass Kunden, die ich eher, sagen wir mal, im nicht so nachhaltigen Segment anordne, wird irgendwann das Risikomanagement auch dazu treiben, zu sagen, an diese Kunden verkaufe ich in Zukunft eher nur noch grüne Produkte. Ja, das heißt, das Steuerungselement sehen wir jetzt schon fängt an, bei Banken zu greifen immer mehr und wird sich auch im Endeffekt natürlich auch in den Kennzahlen der Konzernzentralen niederspiegeln. Warum? Weil wenn ich im Endeffekt mich bei einer Bilanzpressekonferenz hinstelle und sage, das sind jetzt meine Finanzziele, das sind jetzt meine ESG-Ziele, so möchte ich die erreichen, wieder Brücke zu schlagen zu CSDDD mit dem Transition Plan, da muss ich natürlich auch sagen, wie verankere ich die im Endeffekt auch unterjährig bei meinen Führungskräften, aber auch als Zwischenziele, um die zu verfolgen. Ja, weil ich muss ja natürlich die auch messen, wie mal wieder bei dir, Uli, ne? Dass im Endeffekt wir on track sind oder nicht on track sind, und da spielen natürlich Incentives und KPIs dort eine ganz wichtige Rolle.
Also in großen Organisationen, das heißt in AGs, sind die Vorstände sogar per Aktiengesetz verpflichtet, danach incentiviert zu werden. Insofern können wir da schon einen großen Haken dran machen.
Ja, wichtig ist auch die Ebenen drunter vor allem, ne?
Ja, genau. Ja. Und das muss halt alles runtergebrochen werden. Und ich sehe das ja auch immer aus den laufenden Transformationsprojekten, das Thema Change. Das geht halt wirklich von ganz oben bis ganz unten. Ganz unten habe ich vorhin angesprochen, den Menschen erstmal begreiflich zu machen, was hier passiert und was auch deren Rolle darin ist im Ganzen, weil ohne die funktioniert es nicht. Aber auch ganz oben, wir müssen ja auch ganz viel erklären. Einem CEO muss man erstmal erklären, was es bedeutet, was CSRD ist. Der sagt, wir machen doch schon seit 10 Jahren CO2-Bilanzierung. Aber dass das jetzt eine ganz andere Qualität hat, ja, das ist ja auch ein Teil von Change Management, das transparent zu machen und zu erklären, was man jetzt alles dafür tun muss und warum man auch noch dafür Geld bezahlen muss.
Ne? Ja, und vor allem halt auch die Menschen dafür gewinnen, ne? Also, dass es nicht eine reine Compliance-Übung ist, sondern sagen, pass mal auf, wir sind in einem unheimlich umkämpften Markt für Talente beispielsweise. 40% unserer Uni-Absolventen wollen in einem Unternehmen arbeiten, was nachhaltig ist, was sich ganz klar zu ESG-Zielen committet. 40%, ja, das ist wirklich viel. Dann, ich bin vielleicht Zulieferer und mein Käufer in Zukunft im B2B-Bereich wird in Zukunft von mir verlangen, dass ich neben einem innovativen Produkt, tollen Preis, auch eine klare Roadmap aufzeige, wie ich die CO2 reduziere, damit ich relevant bin in seiner Produktpolitik. Das heißt, auch eine Topline-Thematik in Konsumgüterindustrie sieht man das jetzt schon im Endeffekt bei nachhaltigen Projekten. Das heißt, man muss auch das Einbetten in der Geschichte. Warum machen wir das und warum ist das für die Resilienz und die Profitabilität des Unternehmens notwendig, dass wir es machen, und es ist nicht nur eine reine Compliance-Übung.
Ja, absolut. Und vor allem wär sicherlich auch das Falsche, dann am Ende des Tages dann dem einzelnen Mitarbeitenden quasi Strafen aufzubürden, sondern wirklich auch der Punkt zu erklären, warum macht man das? Wobei ich denke, man sollte eigentlich auch heutzutage eigentlich auch jedem auch bewusst sein, warum man zumindest in Richtung Ökologie auch etwas tut, aber das ist sicherlich da auch wichtig, eine gewisse Empathie auch an den Tag zu legen.
Es hat harte Konsequenzen, ne? Also je nach Sektor sind 20-50% aller Medieneinträge haben einen Bezug zu ESG. 20-50%. Und das heißt, wenn ich im Endeffekt einen negativen Skandal habe in einer Mine, dann hat das sofort eine Auswirkung auf meine Marke, die ich über Jahrzehnte aufgebaut habe. Also es hat einen ganz harten, im Endeffekt hinterlegten Faktor, warum das so relevant ist.
Absolut, ja. Also deswegen, jetzt total spannend, auch jetzt für mich auch nochmal sehr faszinierend zu sehen, wirklich, wie breit und wie noch breiter das Thema eigentlich ist, wenn man da auch schon draufschaut, dann wirkt es schon sehr breit, aber auch das Gespräch hat mir nochmal gezeigt, dass es nochmal deutlich breiter ist, auch gerade auch den Aspekt, Goran, mit den neuen Geschäftsmodellen, auch mit den Potenzialen in Richtung wirklich von komplett neuen Business Models, die wir auch hier in Europa haben. Aber so das Thema Solarenergie hatten wir ja vor einigen Jahrzehnten schon ein Stück weit dann wieder aus Tank gegeben, aber da gibt es natürlich jetzt auch einige Chancen, wie wir auch hier aus dem Thema Green auch neue Geschäftsmodelle entwickeln können. Zum Abschluss des Gesprächs, letzte Frage nochmal so an euch beide, mal so eure ein bis zwei Empfehlungen, vielleicht Uli, welche zwei Empfehlungen würdest du so deinen Kunden geben, um zu sagen, so kann die ESG-Transformation für euch gewinnen? Ich weiß, ein bisschen plakative Frage, aber vielleicht versuchen wir es einfach mal.
Also ich frage eigentlich immer als erstes nach der Ambition, um mal zu verstehen, wo wollen die eigentlich hin? Denn wenn der Vorstand geschlossen sagt, lass mich damit in Ruhe, ich will da ganz schlank nur durchkommen und will mich an der Regulatorik orientieren, dann ist es das eine, aber viele sagen natürlich auch, und das kann man den Medien auch entnehmen. Ne? Wir wollen mehr, wir wollen auch nachhaltig werden und dann müssen sie auch was machen. Ne? Und das, dann hilft es auch nur was, wenn man es richtig macht. Also dann so ein bisschen wasch mich, aber mach mich nicht nass, wird dann auch nicht funktionieren. Da muss man auch hundertprozentig dahinter stehen, Ärmel hochkrempeln, anfangen. Denn wenn man die ganze Zeit, das merken wir auch, so drumrum tänzelt, passiert nichts. Dann gibt man einfach nur Geld aus, aber es, man hat keinen Change, man hat keinen Impact und insofern muss man es dann auch ordentlich machen.
Ja, Dankeschön. Woran?
Vielleicht aufsetzen, was Uli gerade gesagt hat. Ich würde sagen, in 5 Stufen vorgehen. Stufe 1, mich auseinandersetzen, was ist für mich materiell, was ist für mich nicht materiell, wie der Uli gesagt hat, was ist auch mein Emissionslevel, erstens. Zweitens dann zu sagen, wie verknüpfe ich das mit meiner Strategie? Das muss ja stringent sein. Ja, das darf nicht voneinander abgekoppelt, sondern stringent sein. Und wie finanziere ich das? Schritt 2 für mich. Drittens ist zu sagen, das, was ich mich jetzt entschieden habe, muss ich nach innen und nach außen kommunizieren. Entweder ist es verpflichtend durch externe Reportings oder nach innen, weil es im Endeffekt relevant ist fürs Change Management, was du angesprochen hast. Viertens, das Ganze muss verankert sein in der Organisationsstruktur und in der Governance, damit es dann auch im Endeffekt dann auch Power bekommt, dass es umgesetzt wird. So, jetzt wollen wir, dass das Ganze nicht zu viel kostet und auch effizient ist, also brauchen wir fünftens Technologie dafür, Uli. Ja? Dass wir im Endeffekt die Themen sauber digitalisieren. Und was wir jetzt immer mehr merken, ist bei den Unternehmen ein stringentes Projektmanagement, End-to-End. Du kannst nicht mehr ein bisschen hier Einkauf machen, ein bisschen hier Finance. Du brauchst eine Projektorganisation, die diesen Umbau, diese Transformation durchgängig begleitet. Und das ist im Endeffekt jetzt das, was wir sehen, das machen die Champions. Die setzen wirklich komplette Projekt-Transformations-Offices auf für ESG, um das im Endeffekt auf die Straße zu bringen. Das ist meine ganz klare Empfehlung.
Ich könnte wieder weiter fragen, aber vielen Dank, hat Spaß gemacht.
Tito, kann ich nur bestätigen. Danke.
Sie möchten keine Folge von Lündog Insights, Digital Consulting und Audit verpassen? Dann abonnieren Sie unseren Podcast auf den gängigen Plattformen wie Apple Podcasts, Spotify, Amazon, Deezer oder Google. Wir freuen uns, wenn Sie diesen Kanal weiterempfehlen.